herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich an diesem Nachmittag. Und ich dachte gerade, als wir das schöne Lied gesungen haben, das hat sehr schön aufgenommen und beschrieben, wie es vielleicht einigen geht. Herr, lass uns nicht im Stich. Und ich denke, das ist ein schönes Wort auch für ein schönes Lied für diesen Nachmittag. Ich möchte gerne ein Wort, was wir gerade schon mal gehört haben, nochmal lesen und auch betonen aus Jeremia 29. Und das ist ja so ein ganz tolles Wort hier. Suchet der Stadt Bestes. Man müsste ja sagen, suchet des Dorfes Bestes, gell? So. Und das ist so diese Spannung in diesem Vers oder in diesem Text, den wir haben, so von geistlicher Dynamik, die sie sich wünschen, die Menschen, und von Verantwortung in der Welt. Und als ich neulich mit dem Ältestenrat gesprochen habe, auch über das Thema von heute Nachmittag, wo sagten sie auch, das ist unsere Herausforderung, eine geistliche Dynamik als Gemeinde zu leben und in diese Gesellschaft hineinzuwirken, in unseren Ort, in die Stadt und das noch viel stärker zu leben. Bemüht euch um das Wohl des Dorfes, eures Ortes und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Jeremia 29, Vers 7. Oder wie Luther das sagt, suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, wollen wir einfach auch diesen Nachmittag anbefehlen, dass wir auf dein Wort hören können, dass wir das aufnehmen können, was du uns heute Nachmittag sagen willst, was du den Einzelnen, aber auch den Gemeinden sagen willst. Und ich bitte dich, dass du doch schenkst, dass dein Wort in ein gutes Herz fällt und in einen tiefen Boden. Und wir bitten dich, dass du dein Wort segnest. Amen. Die Leute in Babel hätten ja vielleicht auch sagen können, haben wir richtig gehört? Hab ich richtig gehört? Es war doch immer wichtig, dass wir uns sammeln und von der Gesellschaft, von der Welt, von den Heiden trennen. Was sollen wir tun? Alles tun, damit es der Stadt gut geht? Das kann ja nur von Jeremia kommen. Der hatte schon immer eine Klatsche. So oder so ähnlich hätte die Reaktion von den Menschen Israel sein können. Und es ist schon eine Weile her, dass sie da in Babel gesessen haben. Der Prophet Jeremia hat diese Worte gesagt vor ziemlich genau 2600 Jahren. Ist ein so altes Wort und doch dieses Suche der Stadt Bestes ist so ein Synonym, so ein Schlagwort geworden für das, was Gemeinde heute in dieser Welt ausmacht. Nebukadnezar, der König von Babel, hat das Land Israel erobert und alles, was Rang und Namen hatte, deportiert. Und nun sitzen sie, wir wissen das von diesem Lied On the River of Babylon. Ja, kennen so, weiß gar nicht, welche Gruppe das gesungen hat, On the Rivers of Babylon. Bonnie M., gell, so. Also das ist für die Alten eher, so 30 Jahre her. Ja. Sie sitzen in irgendwelchen provisorischen Zeltlagern und bedauern ihr Schicksal. Und man kann das ja auch verstehen. So, das ist jetzt gerade ein Volk, was besiegt wurde, was weggeführt wurde. Und in Psalm 137 wird über dieses Volk Israel in der Verbannung gesagt, an den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Zion ist ein anderes Wort für Israel. Und kann man ja gut verstehen. Und wenn wir heute so diese ganzen Zeltstädte in Syrien oder Türkei und so weiter sehen, kann man uns vielleicht so ein bisschen bildlich vorstellen, wie das damals war, nur noch viel schlimmer. Ja. Und Menschen, die irgendwo da leben, wo es keine sanitären Verhältnisse gibt und alles Mögliche durcheinander ist, der sagt man jetzt so ein Wort. Ja, ist fast schon eine Zumutung. Diese Botschaft und diese Herausforderung an diese Menschen in Babel. Und es stellt irgendwie alles auf den Kopf, was die über Gott wussten. Ja, sie hatten irgendwie Gott ganz anders gedacht. Und nun sollen sie für ihre Feinde beten und ihnen auch noch Gutes tun. Das ist schon auch echt eine Zumutung. Diese Worte galten natürlich damals vor allen Dingen erstmal für Israel und für die Menschen, die da in Babylon waren. Aber ich glaube auch, dass das ein ganz toller Text ist für uns heute und auch für so ein Jahresfest, so für eine Neuausrichtung. Was ist denn jetzt im nächsten Jahr für uns als Gemeinde wichtig? Wo soll es hingehen? Was ist der Auftrag? Und ich glaube, es ist immer so eine Herausforderung, über das Verständnis von Gemeinde neu nachzudenken. Nicht sagen, wir wissen das schon alles und wir wissen, wo es hingeht. Und auch den Auftrag in unserer Gesellschaft immer neu wieder zu überdenken, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und die Frage ist ja, sind wir bereit, das, was wir schon immer auf eine bestimmte Art und Weise gesehen haben oder gewusst haben, nochmal von einer anderen Seite zu sehen, nochmal neu zu denken, nochmal anders, nochmal neue Entdeckungen zu machen. Und ich möchte von diesem Text, aus Jeremia 29, so drei Aspekte heute Nachmittag betonen. Das eine ist, unsere Platzanweisung erkennen. Unsere Platzanweisung erkennen. In Vers 4 heißt es, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Und das heißt ja, das war Gottes Plan. Das war nicht irgendwie ein Schicksal. Da kam nicht irgendeiner, der hat sich jetzt gedacht, ich erobere Israel, sondern da steckt Gott dahinter, auch wenn das für uns vielleicht so irgendwie ein Geheimnis ist. Jedenfalls, die neue Platzanweisung Gottes für diese Menschen ist in Babel. Und das, was Gott ihnen und uns damit sagen will. Ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht und dass es unheimlich wichtig für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde ist, dass wir wissen, was ist denn mein Platz? Dass wir an einem bestimmten Platz sind, den Gott für uns gedacht hat. Ich glaube, es gibt im Leben so eine ganz andere Wertigkeit, wenn wir erkennen, dass wir nicht zufällig an dem Ort sind, an dem wir jetzt gerade hier wohnen. Dass diese Gemeinde nicht zufällig in Monshausen ist oder die Gemeinde nicht zufällig in Bellenhausen oder in Marburg und so weiter ist. Sondern das hat ja immer auch eine Geschichte. Und es ist, glaube ich, auch nicht zufällig, dass du gerade hier in dieser Gemeinde bist. Ich habe mit Hecklingers gesprochen, ich habe gesagt, ihr habt ein Haus gekauft in Frohnhausen mit H. Nein, gemietet, in Frohnhausen mit H, gell? Ja, und vielleicht seid ihr auch nicht zufällig dort, ja, sondern zu gucken, wo ist mein Platz? Und wenn wir in die Zukunft gucken, ist, glaube ich, das unheimlich wichtig. Aber für eine Gemeinde scheint mir es elementar zu sein. Christliche Gemeinden sollen sich an ihrem Ort ja nicht verhalten, als seien sie in der Verbannung. So, dass uns möglichst keiner sieht und so weiter und dass uns möglichst keiner erkennt. Und ihr habt ja auch schöne Fenster, wo man von draußen nicht reingucken kann. Vielleicht, wenn ihr die Fenster irgendwann mal wechselt, dann tut ihr die vielleicht auf die Seite oder so, dass ihr sagt, die Leute sollen hier reingucken. Ja? Aber das ist so ein bisschen typisch. Ich bin in einer Gemeinde gewesen in Alzey, die hatten die Fenster zum Garten hin und zur Straße war eine riesige Wand. Ja? Und die Leute haben gesagt, ja, ich wusste gar nicht, dass da eine Gemeinde ist. Ja? Da war immer nur eine Mauer. Ja? Und irgendwie ist das so ein bisschen typisch für uns. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass die Menschen reingucken können in unser Leben, aber auch in unsere Gemeinden, dass wir sie öffnen oder dass wir uns auch öffnen. Also ich will jetzt hier keine Krise heraufbeschwören, Markus, gell, mit den Fenstern oder so. Aber man kann die Türen ja auch aufmachen, ja, oder vielleicht kann man die Fenster auch aufmachen. Aber wichtig ist, dass Menschen etwas mitkriegen davon. Wir sind ja kein Fremdkörper in dieser Gesellschaft oder keine Subkultur. Jedenfalls wollen wir das ja nicht sein. Wir leben ja auch ganz normal an unserem Ort oder in unserem Haus. Und Gemeinde sollte das auch nicht. Gemeinde ist kein Rückzugsort, sondern Gemeinde ist ein Ausgangspunkt, ein Ort, der sozusagen der Wellen schlagen will. Was ist das für eine Chance, wenn eine Gemeinde erkennt, dass Gott sie genau an diesen Platz gestellt hat? sagen, ja, wir sind nicht nur hier, wir versammeln uns nicht nur hier, sondern wir sind auch in diesem Ort wichtig. Ein Teil der Gemeinschaft dieses Ortes zu sein, um in diesen Ort hineinzuwirken. Gemeinde bauen mitten in der Gesellschaft, mit den Menschen. Mit den Menschen hier in diesem Ort zu leben oder auch für sie da zu sein. Ein Segen zu sein für den Ort. Und ich glaube, das wünschen wir uns so aus tiefstem Herzen. Manchmal fehlen uns, glaube ich, so die Schritte dazu. Wie geht das überhaupt? Wenn wir die Leute einladen, kommen die irgendwie nicht, ja? Vielleicht ist es eine große Hilfe, dass man sagt, ich gehe zu ihnen, ich lebe mit ihnen. Vielleicht müsste man auch dieses Gemeindeprogramm um die Hälfte reduzieren, damit wir Zeit haben, um die Begegnungen mit anderen Menschen zu haben oder ganz normal in dem Dorf zu leben. Im Neuen Testament wird ein Wort für Gemeinde gebraucht, das nennt sich Ekklesia. Haben viele vielleicht schon mal gehört, ist so die griechische Übersetzung oder die griechische Ausdruck für Gemeinde. Und dieser hatte ursprünglich nichts mit dem Glauben zu tun. Ekklesia war ein Begriff aus der Politik und meinte die Vollversammlung der wahlberechtigten Bürger einer griechischen Demokratie, also einer Polis, einer Stadt. Und diese wahlberechtigten Bürger wurden herausgerufen zu einer politischen Versammlung, um Verantwortung wahrzunehmen. Und das war dann vielleicht manchmal so das Stadtparlament. Ekklesia wurde in unserer Tradition irgendwie ziemlich anders behandelt. Und man hat auch das so übersetzt mit die Herausgerufenen. Aber man hat immer gedacht, das sind die Herausgerufenen aus der Welt in die Gemeinde hinein. Und jetzt sind wir hier und jetzt treffen wir uns hier und wir haben dann nicht so viel mehr mit der Welt zu tun. Wir sind herausgerufen aus dem Schlamm der Welt. Wir sagen Ade zur Welt und haben Schluss gemacht mit dieser Welt. Mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Lass die Welt Welt sein. Wir wollen nicht mehr in der Welt sein. Hab nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Ekklesia als herausgerufen aus der Welt, um nichts mehr mit ihr zu tun haben zu wollen. Aber das ist leider eine falsche Übersetzung von Ekklesia, ja. Ich glaube, das hat uns schon ziemlich geprägt, oder? So, dies, ja, uns herauszunehmen, vielleicht jetzt nicht jetzt gerade in den letzten 5 Jahren, aber ich glaube, das hat unsere Gemeinde in den letzten 50 oder 100 Jahren schon sehr geprägt, dass wir uns herausgenommen haben aus allem und haben uns nur für uns getroffen und keine Kontakte oder nicht viel Kontakte mehr gehabt und so weiter. Ich glaube, das ist schon eine tolle Entdeckung, ja, dass das eigentlich nicht der Sinn von herausgerufen ist, ja, sondern wir sind herausgerufen. Ich bin gerade durch Gladenbach, ja, weil ich hätte ja auch die Abkürzung nehmen können, hier habe ich dann noch mitgekriegt, ich bin durch Gladenbach gefahren, da saßen ganz viele Leute da im Café, ist Eiskaffee oder was ist das? Ja, so. Und genau, wir sind herausgerufen, da auch zu sitzen. Aber wir könnten jetzt zu spät, um das zu verlagern, da hinten ins Eiscafé. Ja. Aber der Gedanke, mit den Menschen zu leben und mit ihnen zu tun zu haben, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen auch diese Verantwortung in der Welt wahrzunehmen. Und wir haben da sehr gute Vorbilder. Als nach dem 30-jährigen Krieg so die ganze Gesellschaft ziemlich am Boden lag, waren es die Christen, die neue Initiativen gegründet haben. Herrenhut zum Beispiel, Zinzendorf, hat eine ganze Gemeinschaft aufgebaut mit einer geistlichen Ausrichtung und auch einer politischen. Herrenhut, das waren dann die, die so viel Gutes in dieser ganzen Gegend bewirkt haben und die später auch Missionare, das waren die ersten Missionare, die in alle Länder geschickt wurden, aus Herrenhut. Und diese Gemeinschaft in Herrenhut, finde ich, ist ein gutes Beispiel auch für diese Geschichte, was hier auch in diesem Text drin steht. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Es gab anderes, August Hermann Franke oder andere, die sich der Nöte der Gesellschaft angenommen haben und die diese Nöte beantwortet haben, die auf diese Nöte eingegangen sind und haben sehr viel Gutes gemacht. Die Pietisten, also sozusagen unsere Vorfahren, haben die erste Mädchenschule in Deutschland gegründet. Ist das nicht stark? So? Brauchen wir heute nicht. Es gibt schon genug Mädchenschulen oder sowas. Aber wir haben uns zum Teil viel zu sehr aus der politischen Verantwortung und aus der pädagogischen Verantwortung herausgehalten. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Christen in der Politik sind, ist das manchmal so gering, dass wir die, die das noch machen, dass wir die ganz hochhalten so und sagen, das ist auch ein Christ, ja. Und ich glaube, es braucht, haben hier auch einige von der nächsten Generation sitzen, es wäre auch super, wenn jemand sagen würde, ich werde Journalist oder ich werde politischer Journalist oder ich gehe in den Bundestag oder ich engagiere mich dafür, damit christliche Werte und Christliches auch dort hineinkommt und wir Christen Gutes tun können für die Gemeinde. Wir hatten in Alza jemanden, den Heiko, der ist Mitglied des Landtags in Mainz. Und wird wahrscheinlich dann auch der nächste Landrat werden oder sowas. Und der, weiß ich noch, er konnte nicht viel in der Gemeinde mitarbeiten. Einmal im Monat hat er den Kindergottesdienst gemacht. Ja. Und manche haben gesagt, oh, warum engagiert sich der Heiko denn in der Politik? Dann kann er gar nicht mehr in der Gemeinde mitarbeiten. So. Und wir als Leitung haben immer gesagt, nein, das finden wir gut. Ja. Wir binden Heiko auch. Wir haben manchmal dann sogar am Anfang des Jahres für so Leute gebetet, die in der Öffentlichkeit eine besondere Aufgabe haben, haben sie gesegnet für diese Aufgabe und haben sie auch ausgesandt. Und das gibt viele schöne Beispiele, auch aus unserer Geschichte, wo wir das sehen können, da haben Menschen gewusst, das ist mein Platz. Und ich bin an diesen Platz gestellt und ich werde diesen Auftrag, der damit verbunden ist, den werde ich ganz ernst nehmen und die Verantwortung wahrnehmen. Zweitens, mitten unter den Menschen. Wisst ihr noch, was erstens war? Unsere Platzanweisung erkennen. Also das funktioniert noch alles, Edgar. Gut. Unsere Platzanweisung, das ist wichtig. Aber zweitens, mitten unter den Menschen sein oder miteinander unterwegs sein. Da heißt es in Vers 5, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte und so. Und dann geht es weiter, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Ich habe gedacht, das ist ein tolles Wort, das werde ich auch so übernehmen. Und werde für meinen Sohn eine Frau suchen oder so. Aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr so heute, ja. Aber die Frage ist ja, was steckt dahinter, ja? Was steckt dahinter? Was war damals und was ist heute? Gott will, dass wir uns der Probleme der Menschen annehmen, bei denen wir leben und etwas zur Veränderung beitragen. Aber das geht nur, wenn wir ein super geniales Zuhause haben, ja. Und wenn hier steht, gründet Familien und bekommt 15 Enkelkinder und glaubt an die nächste Generation und so weiter, dann ist das ja sehr schön hier aufgeschrieben, wer in die Gesellschaft hineinwirken will, der braucht ein festes Fundament im Glauben und in der Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, ein ganz tolles Wort hier, weil da ist von Häusern die Rede und von Familien. Ja? Und sie sagen jetzt, verstreut euch in die ganze Gesellschaft, sondern sagt, konzentriert euch, seid beieinander, und das finde ich auch ein schönes Wort. Dann ist es mit der Gemeinschaft und mit dem Zusammenkommen von der Gemeinde doch nicht so falsch. Aber es soll eine starke Kraft sein und es soll kein Selbstzweck sein. Und trotzdem brauchen wir diese Gemeinschaft. Und es ist interessant, wenn wir an die Gemeinschaft in Herrenhut denken, dann ist das auch so ein Geheimnis gewesen, glaube ich, dieser Gemeinschaft. Die haben eine große Lebensgemeinschaft gebildet mit ganz vielen Menschen und haben diese Gemeinschaft sehr intensiv gepflegt. Daraus sind die Losungen hier entstanden, die viele lesen. Und dass die Leute jeden Morgen mit einem geistlichen Wort unterwegs waren. Und das war eine unheimlich starke Gemeinschaft. Und Zinzendorf hat das auch so gepflegt und hat das so gefördert, dieses Einssein miteinander. Und es gibt ja auch ein schönes Wort, wenn ihr eins seid, dann wird die Welt erkennen, dass mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus. Ja. Aber dieses Einssein ist nicht so eine Theorie oder ist nicht so nach dem Motto, wir verstehen uns alle jetzt irgendwie ganz gut, sondern dieses Einssein ist sozusagen die Grundlage für das Nach-Außen-Gehen. Das ist so diese tiefe Gemeinschaft, eine versöhnte Gemeinschaft. Und ich glaube, deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir eine Gemeinschaft leben, die untereinander auch versöhnt ist. Eine Gemeinschaft, die Vorbild ist und die ein Ort der Kraft ist. Ich weiß nicht, aus welcher Familie ihr kommt, welche Hintergründe ihr habt als Familie, aber ich merke, dass wenn es bei uns in der Familie nicht stimmt, wenn wir so richtig Knies und Knatsch haben oder ich mit meiner Frau nicht, und meine Frau ist meist mit mir nicht so grün, so, wenn das so ist, ja, dann habe ich irgendwie auch überhaupt keine Motivation, irgendwie was zu starten oder irgendwas was zu machen oder und das merken wir auch in Gemeinden. Gemeinden sind so mit diesen, manchmal mit diesem Clinch und den Beziehungen und was nicht so stimmt und da wird geredet und da wird alles Mögliche gemacht. Wir sind damit manchmal so beschäftigt. Ja. Wir sind damit manchmal so beschäftigt und dann kommt so kein Einssein zustande. Und ich glaube, wir brauchen so eine ganz tiefe Bereitschaft immer wieder zur Versöhnung. Und habe ich jetzt gerade neulich jemanden gehört, der auch angegriffen wurde, wo er sagte, nee, ich wollte mich nicht rechtfertigen. Ja, ich merke das immer. Ich weiß nicht, wie es für euch geht. Ich merke mich immer, ich will mich immer so rechtfertigen. Der alte Adam will immer sagen, das und das und das und so. Und das, glaube ich, ist auch so ein Aspekt, nicht recht haben zu müssen oder zu wollen. Wir leben ja auch von unserer Prägung her ganz stark so da drin, richtig zu sein. Ja. Und unter uns sind auch ganz viele stetige, gewissenhafte Leute, die kriegen ihre Sicherheit daraus, dass sie richtig sind. Ja? Nur wenn ich richtig bin, bin ich gut. Ja? Ich weiß, manchmal hat man so Sätze im Kopf, nur wenn ich dieses oder jenes bin, dann funktioniert das. Und ich glaube, da brauchen wir eine ganz viel Versöhnung und ein starkes Netz von Beziehungen und Versöhnung untereinander. Gemeinde ist nicht Selbstzweck, sondern wir wollen Reich Gottes bauen. Gott will mit uns Reich Gottes bauen. Und es ist, glaube ich, gar nicht so, dass wir nicht genug Potenzial haben. Wir haben nicht, dass wir nicht genug Gaben haben. Neulich habe ich das gerade von einer Referentin gehört. Ich nenne jetzt lieber nicht ihren Namen. Aber die sagte im Fernsehen zum Beispiel, die Leute haben Gaben genug. Ja. Die meisten scheitern nicht an ihren Gaben, sondern sie scheitern an ihrem Charakter. Dass sie es einfach nicht schaffen, auch versöhnt in Beziehungen zu leben und zu vergeben und unterwegs zu sein miteinander. Gemeinde nicht für uns bauen, sondern für andere. Und dazu braucht es eine starke Gemeinschaft. Gerade nochmal so eine Werbung, gell? Irgendwie so Bausparkasse, so irgendwie fällt mir jetzt gerade ein. Oder das ist, jetzt kommen die verschiedenen Versicherungen. Eine starke Gemeinschaft, ja. So. Das ist unser Ding. Das ist doch nicht Versicherung, ja. Sondern das ist unser Ding, eine starke Gemeinschaft zu sein untereinander. Und nicht zu ruhen, bis Versöhnung und Vergebung und Neuausrichtung da ist. Und den anderen es nicht zu gestatten, sich einfach zurückzuziehen oder rumzulästern und so weiter. Sondern eine versöhnte Gemeinschaft zu sein miteinander. Das ist eine extrem starke Grundlage. Und ich glaube, dass das dahinter steht, wenn hier Jeremia sagt, baut euch Häuser und Familien und pflegt eure Familien und seid unterwegs miteinander. Und das Dritte, das Wohl der Menschen im Blick haben. Johannes 3, Vers 16, da heißt es ja, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir könnten auch sagen, Gott hat die Menschen in dieser Welt so sehr geliebt. Es ist sein Ding, dass die Menschen das Evangelium erfahren. Jeremia 29, Vers 11 sagt dann, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Das wichtigste Wort ist hier Shalom, Frieden. Alttestamentliches Wort kommt 350 Mal im Alten Testament vor. Immer noch Friedensgruß. So manche Israel-Fans, die sagen heute auch noch Shalom oder so. Das ist auch schön. Shalom ist ein wunderbares Wort. Aber Shalom bedeutet nicht nur Frieden oder nicht nur Abwesenheit von Konflikten, sondern Shalom ist ein biblisches Symbol all dessen, was Gott für die Menschheit und die ganze Schöpfung getan hat. und was er sich für die ganze Schöpfung wünscht. Es umfasst das ganze Leben. Ganzheit, Wohlergehen, Gesundheit, Überfluss, versöhnt sein mit Gott, mit der Schöpfung, mit den Nachbarn. Paulus sagt das sogar, die Tiere sehnen sich nach diesem Shalom. Shalom ist wie so das Schlüsselwort Gottes für die Wiederherstellung der Welt, könnte man sagen. Shalom ist das, wie Gott sich das vorstellt, wie Gott sich die Beziehung zu ihm vorstellt und auch untereinander. Dieser umfassende Friede wird erst im Paradies da sein, wenn Jesus wiederkommt. Ja, dann heißt es, da Lamm und Bär oder sowas liegen beieinander. Also gibt es keinen Krieg mehr unter den Tieren, da frisst nicht mehr einer den anderen und so weiter. Und doch will Gott auch durch uns schon hier ein Stück vom Shalom sichtbar machen. Und zwar nicht nur hier, sondern ein Segen sein für die ganze Gegend, für die Menschen. Ich habe gehört, ihr werdet ja, glaube ich, bei der Gemeindefreizeit die Vorträge von Johannes Reimer nochmal hören. Der kann das noch viel besser so rüberbringen. Und der hat da sehr, sehr gute Vorträge gehalten. Und er sagt in diesem einen Vortrag, dass es nicht nur so ist, dass wir Menschen, nur einzelne Menschen evangelisieren und missionieren sollen, sondern da heißt es Ethnos und das sind Völker. Wir sollen ganze Dörfer missionieren und das war ja schon mal auch. Also so in Erweckungszeiten merkt man, da wurden ganze Dörfer erfasst vom Evangelium und das ist hier, ihr seid noch so ein Rand davon, gell? Das ist so Biedenkopf oder so. Es gibt ja so bestimmte Gebiete, wo das auch passiert ist. Und das wünschen wir uns so, dass Gott das nochmal wieder tut und so auch wirkt. Alles schwingt mit. Körperliches, geistliches, seelisches, materielles Wohlergehen in einer ganzen Gesellschaft, wo Gemeinde dieses Shalom, diesen Frieden vor allem in ihrer Mitte lebt, da kann er auch nach außen dringen. Und da wird er auch nach außen sichtbar werden. Und die Grundvoraussetzung für diesen Shalom, sagt Jesaja, ist Gerechtigkeit. Er sagt, der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. Wo es keine Gerechtigkeit gibt, da wird auch kein Friede sein. Nun könnten wir alle möglichen Länder dieser Welt aufzählen, gell? Für Syrien, also jetzt auch jetzt der neue Konflikt im Irak, das beschäftigt einen ja schon. Was leiden diese Menschen? Oder auch in Syrien, was ist da für Ungerechtigkeit? Oder wenn wir diese Auffanglager sehen, was ist das für eine Ungerechtigkeit, dass diese Menschen da so leben müssen? Und da finde ich es toll, dass immer mehr christliche Gemeinden sich engagieren, zum Beispiel solche Flüchtlinge aus Syrien oder auch aus Somalia und so weiter aufzunehmen und sagen, so ist nicht Gottes Gedanke, dass ihr nur Ungerechtigkeit erleiden müsst. Sondern wir wollen euch helfen, dass euch Gerechtigkeit widerfährt. Gerechtigkeit ist im Alten Testament ein Beziehungswort zwischen Gott, so ähnlich wie Shalom. Es ist ein Beziehungswort zwischen Gott und dem Menschen. Für uns ist das ja Justitia. Ne? Justitia ist ja diese Frau mit der blinden Dings da oder mit dem Tuch vor den Augen und der Waage. So, das ist so. Und wir definieren Gerechtigkeit ganz stark aus diesem Begriff heraus, dass es eine ausgleichende Gerechtigkeit ist. Ausgleichende Gerechtigkeit ist im Grunde Auge um Auge. Ja? Also wenn der Edgar mir ein Auge aushaut, haue ich ihm zwei raus. Nein, ich haue dir nur eins raus. Ja? Aber das ist so diese Gerechtigkeit, wir haben das ein bisschen verfeinert. Wir haben gesagt, das ist ja irgendwie ziemlich unmenschlich, ja? Sondern wir münzen das in andere Strafe um. Ja? Aber eigentlich ist das so eine ausgleichende Gerechtigkeit. Was du mir tust, tue ich dir auch wieder. Und wenn du was tust, dann kriegst du es aber. Ja? So sind wir ja auch irgendwie so ein bisschen eingestellt und so funktioniert auch unsere Gesetzgebung ja. Wir suchen immer nach einer übergeordneten Norm, nach der wir uns ausrichten sollen und die bei Missbrauch für Gerechtigkeit sorgt. Also wer sozusagen, irgendjemand muss doch sagen, das ist richtig und das ist falsch. Im Alten Testament geht es aber nicht um eine ausgleichende Gerechtigkeit, sondern um eine wiederherstellende Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit heißt, dass er den Zustand der Gemeinschaft mit ihm wiederherstellen will. Es gab in Israel tolle Gesetze, tolle Regeln. Zum Beispiel, wenn jemand Sklave war, dann ging das nur 7 Jahre lang. Und dann war das fertig. Das ist wie bei uns, gell? Wenn man jetzt zum Beispiel insolvent wird, finde ich eine tolle Regelung, gell? ist das schon fast wieder ungerecht, weil irgendjemand hat da Bockmist gemacht und nach 7 Jahren ist er frei davon. Ja. Also, aber das sind eigentlich schöne Sachen. Oder es gab zum Beispiel ein Erlassjahr. Nach 50 Jahren musste alles Land, was in der Zeit verkauft wurde und so weiter, musste wieder an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden. So. Und das ging eigentlich um diese Wiederherstellung. Finde ich bei uns auch eine schöne Sache mit dieser Insolvenz. Wer darunter zu leiden hat, dass irgendjemand jetzt gerade insolvent gegangen ist, ist nicht so toll. Aber sag mal, es ist doch irgendwie ein Signal, dass man sagt, dieser Mensch hat jetzt total die Kiste verfahren, aber er kriegt nochmal eine Chance. Nach 7 Jahren kriegt er nochmal eine Chance. Die Gemeinschaft hat heilende Kraft. Ja, es geht sogar noch weiter, dass nur in der Gemeinschaft wir Menschen heil werden können und diese Gerechtigkeit erfahren können. Haben wir Gerechtigkeit so definiert als Einhalten von Gesetzen oder Regeln? Nicht durch Besserwisserei oder Angstmacherei können wir Gerechtigkeit leben, sondern indem wir Menschen in unserem Leben, in unser Leben, unsere Gemeinschaft hineinnehmen. So werden wir heil und auch die Menschen um uns herum. Und ich glaube, das ist das, was Gott auch will, diese Gerechtigkeit und diesen Shalom wiederherzustellen. Und wir können das heute schon erleben. Jesus hat uns dieses paradiesische Vergebung unserer Schuld, dass wir nicht für das bestraft werden, was wir eigentlich gemacht haben. Das hat er uns schon geschenkt. Und das ist ein großes Geschenk. Und am Ende, dieser Text endet dann ja mit dem Gebet. Ich glaube, dass alles, was wir auch so, diese geistliche Dynamik sagen, wir wollen als Gemeinde vorwärts, wir wollen als Gemeinde in die Gesellschaft hineinwirken, dass das nur mit Gebet geht. Und das heißt es hier ja auch. Betet für sie, das ist immer das Erste und das Letzte. Verbindet euch mit dieser Stadt, die euch so nötig hat, wie die Luft zum Atmen. Nehmt eure Stadt ins Gebet, nehmt euer Dorf ins Gebet. Nehmt die Aufgabe wahr, geistliche Mitte zu sein, Seele der Stadt. Wo ihr betet, atmet die Stadt. Wo ihr die Lieder der Hoffnung und des Vertrauens singt, gewinnt diese Stadt, dieser Ort Zukunft. Wo ihr die Armen und Verzweifelten, die Ausgegrenzten und die Hoffnungslosen in eure Mitte nehmt, beginnt das Herz der Stadt zu schlagen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie, denn wenn es ihr wohl geht, geht's auch euch wohl. Die Israeliten wussten vielleicht genau, was sie zu tun haben. Es steht hier gar nicht dran, was sie jetzt genau tun sollten. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Das kann man auch nicht, das kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht für euch sagen, weder in Bellenhausen noch in Mornshausen, sondern das muss man vielleicht mal hören, mal fragen. Was sind denn die Nöte der Menschen hier? Und wo kann ihnen Gott in dieser Not begegnen? Wo können wir ihnen begegnen? Wo gibt es Menschen, die unsere Hilfe brauchen? Man muss ja nicht in jeder Stadt jetzt eine Tafel gleich machen oder so. Ich weiß, gibt es das hier? Ja. Aber einfach zu gucken, vielleicht gibt es auch Menschen mit seelischen Nöten, geistlichen Nöten. Vielleicht gibt es die auch in der Gemeinde. Und zu hören, was sind eigentlich die Nöte der Menschen? Und da will ich mit einem Wort schließen von Johannes Reimer, der uns das in beiden Vorträgen so eingetrichtert hat am Strategietag vom Krishona Gemeinschaftsverband, wo er sagte, was haben die Menschen in deinem Ort für einen Nutzen von dir, von deinem Glauben? Und das andere war, was hat die Gemeinde, was haben die Menschen von euch als Gemeinde für einen Nutzen? Und wo wir sagen, boah, wenn ich an die Krishona Gemeinde Mornshausen denke, die sind ja gut drauf, ja. Und die sind, oder in Bellenhausen, und die tun etwas für die Menschen. Und die sind mit den Menschen unterwegs. Die wollen zwar immer noch mit über das Fromme reden und so weiter, und die meinen, wir sollen uns bekehren. So, aber die lieben uns auch so, ja, und wir sind miteinander unterwegs, und ich bin gespannt, was sich daraus oder auch aus den Vorträgen aus eurer Gemeindefreizeit noch entwickeln wird, und wünsche euch, dass ihr mutig seid, neue Schritte zu gehen. Amen.